Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich habe es noch gerade zu Sebastian auf dem Weg gesagt, das ist sehr wenig. Ich weiß gar nicht, bei der ersten gelben Karte ist es sicherlich keine Absicht, unglücklich. Einer von vielen auch sehr ruppigen Zweikämpfen oder leidenschaftlichen Zweikämpfen einfach, wo dann der Ellenbogen im Gesicht ist. Das ist nun mal die Regel, auch wenn es keine Absicht ist. Bei der zweiten ist sehr wenig Kontakt. Ich weiß auch gar nicht, wer da wen zuerst berührt. Deshalb muss man da wahrscheinlich nicht gelb-rot geben. Am Ende sage ich aber auch ganz ehrlich, ich bin von Montags bis Freitags Schiedsrichter im Training und bin froh, dass ich es am Wochenende nicht auch noch sein muss. Denn solche Situationen, ja, sind sicherlich auch nicht einfach zu entscheiden, aber man muss hier nicht auf eine gelb-rote Karte entscheiden.
Ausnahmsweise starten wir in den Podcast nicht mit einer Aussage von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, sondern mit einem O-Ton von Ole Werner, dem Trainer von Werder Bremen, der sich auch geäußert hat, natürlich zu der Aufregerszene am vergangenen Wochenende beim 1:2 des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Aber nicht nur die gelb-rote Karte gegen Nick Woltemade hat maßgeblichen Einfluss auf das Spiel genommen, auch die Leistung war alles andere als optimal. Darüber sprechen wir heute zu dritt, denn Philipp Meisel ist da zum einen. Grüß dich.
Ein wunderschön.
Unser sehr geschätzter Felix Mahler, noch in den Mühlen des Volontariats, hat sich aber für nächste Woche schon wieder angekündigt mit einem Datenpaket. Weil wir ihn noch nicht haben, haben wir den fleischgewordenen Datenexperten höchstpersönlich bei uns. Und weil der VfB am kommenden Samstag an der Alten Försterei bei Union gastiert, haben wir gesagt, es gibt keinen besseren Gast für diese Folge als unseren Steffen Görsdorf. Steffen, ich grüße dich.
Ich grüße euch und hoffe, ihr spürt schon den eisernen Atem im Nacken, der nach Berliner Luft und Bratwurst.
Nee, ich rieche höchstens so ein bisschen ranzigen Knoblauch von Dönerladen um die Ecke bei euch, aber dazu kommen wir später.
Ja, das Mittelmaß reicht.
Ja, richtig, richtig. Beim VfB auch nur noch.
Wir können nämlich vorwegnehmen, dass ein Philipp Meisel und meine Wenigkeit einen kleinen Ausflug am kommenden Wochenende vorhaben. Also wir werden uns auch sehen und haben dann gesagt, naja, wenn schon, denn schon, dann machen wir auch die Podcast-Folge. Und tatsächlich ist es so, dass auch bei den Reaktionen, die wir in jetzt 342 Podcast-Folgen bekommen haben, immer heißt, ey, der Steffen Görsdorf, super Typ, der liefert die Daten auf den Punkt. Und deswegen freuen wir uns, dass du nach langer Zeit, ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal bei uns warst, uns wieder beehrst.
Es war auf jeden Fall eine Urlaubsthematik bei Herrn Meisel und damit du keinen Monolog aufnimmst, sondern zwei Monologe einfach aufgenommen werden, bin ich mit reingestoßen und dann glaube ich das letzte Union aufeinandertreffen.
Ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr schön, weil die Folgen, die wir mit dir, Steffen, machen, die kriegen immer besonders viel Applaus im virtuellen Raum. Ja. Muss also eindeutig an dir liegen, weil an uns kannst du nicht liegen.
Jetzt ist Druck ja, schon. Ja. Und wir anfangen
an. Das ist gut, das ist gleich schon mal das, was wir alles vorfühlen wollen mit Blick auf das Unionsspiel. Aber vielleicht, Steffen, für diejenigen Hörer, die nicht von Folge 1 mit dabei sind und dich vielleicht jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast statt hören, sagst du noch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, wer du bist und warum du geeignet bist als Gast hier in unserer Folge.
Grüße an genau diese Zielgruppe hinaus. Ich bin Steffen Görsdorf, von Hause aus Sportwissenschaftler und Spielanalyst, vor allem im Bereich Daten. Mache ich hier viele Platte, nicht nur über Union und den VfB, wie man aus Daten mehr Performance herauskitzeln kann und versuche damit mein Geld zu verdienen, indem ich Vereine, Ligen und Spieler schlauer mache.
Und den hat er geübt.
Dürfen wir verraten, dass er ein Union-Trikot trägt während der Aufnahme? Nee,
was heißt, also
das ist Gegnerdruck, ja. Gegnerdruck, ja.
Allerdings ist Union erstmal noch nicht das Thema. Da muss ich Steffen noch ein bisschen gedulden, denn wir müssen natürlich sprechen über das Spiel am vergangenen Sonntag. Der VfB hat einen Negativrekord in der Bundesliga aufgestellt aus seiner Sicht. Fünfte Heimniederlage in Folge in der Bundesliga. Philipp, ich würde sagen, bevor wir natürlich über den Aufreger sprechen, der natürlich ein Thema ist, müssen wir und dürfen nicht außer Acht lassen, dass es kein gutes Spiel war vom VfB. Wie hast du es denn gesehen?
Gut erstmal, sehr gut, denn ich hatte Karten in der Unterzürkheimer Kurve in einem Bereich hinter Tor, wo man wirklich sehr, sehr gut sieht. Ich war streckenweise überrascht, denn von unseren normal gewohnten Plätzen auf Höhe Mittellinie weiter oben, das sieht man nicht unbedingt besser. Ja, das war schon sehr, sehr gut. Allerdings hat das auch sehr eindrücklich vor Augen geführt, wie überschaubar die Leistung des VfB Stuttgart war in, würde ich mal sagen, 70, 75 Minuten dieses Fußballspiels. Sie hatten 10, 15 gute Minuten. Dann machen sie auch ihr Tor und danach dann, nach diesem Tor, da entsteht diese gute Phase, die dann der hässlichste Schotte, der je Bundesliga gespielt hat, beendet. Und Olli Berg, ist glaube ich jetzt der dritte oder vierte, den ich mir im Vorfeld ausgesucht hatte, als Spieler, den man im Augenmerk behalten muss, der dann nachher eine Glocke macht, in dem Fall sogar zwei. Aber auch das ist nur ein Nebenaspekt. Also die Leistung des VfB Stuttgart, die er da gezeigt hat am vergangenen Wochenende, die reicht nicht aus, um in der Bundesliga eben mehr zu holen als das, was sie bekommen haben, nämlich nichts. Ja, da musst du schon in der Lage sein, in einem Heimspiel, also du kannst ja eher andersrum 10, 15 schlechte oder überschaubare Minuten leisten und 75 gute, dann geht was, aber so reicht's nicht und eben auch nicht gegen die Werderaner, die nur das gemacht haben, was sie machen mussten, hat Ole Werner nachher auch unumwunden zugegeben. Die haben für ihre Verhältnisse gutes Auswärtsspiel gemacht und eben waren dann da, als sie eingeladen wurden. Und dann nimmst du halt 3 Punkte mit.
Und Olli Berg wirklich eisekalt. Also die Dinger macht er schon. Gut, ich weiß jetzt nicht, vielleicht kann Steffen die XG-Werte liefern, aber wie er den zweiten dann reinsammelt, ist schon gut auch.
Er hat sich sogar quasi die Situation, die er dann bekommen hat, selbst vorbereitet, indem er Jeff Chabot und im Laufduell ein Eisbein gegeben hat, weswegen der ausgewechselt werden musste und dann freie Bahn, weil keiner mehr diesen Büffel aufnehmen konnte. Auch Ramon Hendricks hat es versucht, aber war dem körperlich nicht ganz gewachsen und dann hat der junge Mann zugeschlagen.
An den Pass von Bittencourt muss man auch mal lobend erwähnen, den kann man im Medizinmuseum für Skalpell durchaus mal mit ausstellen. Aber auch der tiefe Lauf von Berg ist halt der Knaller. Und wie gesagt, die Effektivität, 2 Chancen, 2 Abschlüsse, macht er halt 2 Dinge.
Tipptopp, den ersten kriegt der SV Werder von Alex Nübel serviert. Ja. Der, ich habe mitgezählt, erste Halbzeit 8 lange Bälle aus der Hand oder vom Boden. Alle 8 waren weg. Und der eine, den spielt er quasi völlig unbedrängt direkt auf Mitchell Weiser, der lässt eigentlich nur in die Gasse klatschen. Olli Berg läuft durch 1-1.
Was ich mich gefragt habe, Steffen, vielleicht kannst du was dazu liefern, vielleicht ist es aber auch nur gefühlig. Ich hatte den Eindruck, Philipp hat es erwähnt, der VfB kommt ein bisschen schleppend rein, schießt dann aber zu einem sehr guten Zeitpunkt, wie ich finde, zum sehr wichtigen Zeitpunkt, das 1-0, hat dann die beste Phase des Spiels. Nach meinem Gefühl stand er in der einen oder anderen Situation sehr hoch und ich habe mich gefragt, muss das, wenn du zu Hause gegen so eine Mannschaft 1-0 führst, die augenscheinlich auf Geschwindigkeit setzt?
Gegenfrage, kann der VfB denn tief stehen? Also wir reden ja hier darüber, dass der VfB vor allem Verein für Ballbesitz ist, der eben sein Ding durchziehen will, ob mit oder gegen den Ball und tiefes Verteidigern ist ihrer Sache nun wirklich nicht. Also wenn wir da mal drauf gehen, Balleroberung im ersten eigenen Drittel und im zweiten Drittel ist der VfB nur gnadenloses Mittelmaß, was sie dann hinten raus tötet, weil sie da die Bälle nicht bekommt, ne? Was aber eher eine Union-Sache ist.
Aber im letzten Drittel ist er gut.
Genau, richtig. Und da will und muss er ja seine Punkte auch sammeln. Und aufs Thema Interceptions, also das habe ich für Union dann schon mal rausgesucht. Die Unioner, die schnappen sich 34 Mal pro Partie mit der Eisesklinge den Ball und unterbrechen den Spielfluss. Das ist nicht so ein VfB-Ding. Also da ist auch der VfB nur Mittelmaß, wenn es um Interceptions geht, ja.
Das heißt, der VfB hat quasi auch in zum Zeitpunkt seiner Führung eigentlich das versucht zu machen, was er vermeintlich am besten kann und sich halt darauf besonnen. Kann man das so deuten?
Absolut.
Philipp hebt den Finger.
Ja, du kannst in dieser Phase, in dieser guten VfB-Phase quasi nach dem Tor, oder die mit dem Tor ihren Anfang nimmt, also gefühlt 6, 7, 8 Situationen, wo Carrasco und vor allem Stiller ganz hoch Bälle gewinnen, durch Gegenpressing-Aktionen, durch die Bremer kamen gar nicht mehr kontrolliert, nicht mal mehr an die Mittellinie. Und hat der VfB in kürzester Zeit sehr viel Bälle gewonnen, in guten, aussichtsreichen Positionen. Dann hast du aber den Nachteil, der dann auch zum Tragen kam, weder Carrasco noch Stiller können aus der Distanz schießen. Das können die einfach nicht. Ja. Werden die auch nie machen, ja. Außer sie, keine Ahnung, ein Zufallsding.
Oder es ist Halbfinale gegen RB Leipzig.
Ja, das ist aber eine andere Situation. Und die Bälle, die sie dann nach außen gespielt haben, auf die beiden Flügel, das waren die beiden Spieler, Führich und Leveling, wo quasi jeder Ball tot war. Jeder. Jeder Ball, den du da rausgespielt hast, kam nicht wieder zielführend in die Mitte, weil sie entweder sich nicht zugetraut haben, 1 gegen 1 zu gehen oder abgekocht wurden von ihrem Verteidiger oder aber einfach die zweite und dritte Pirouette hinlegen. Ich glaube, Leveling hat in der ersten Halbzeit 3, 4 gefährliche Konter eingeleitet, einfach nur dadurch, dass er den Ball zwar gefordert hat und ihn auch gespielt bekommen hat, aber in dem Moment, wo der Ball bei Leveling war, hast du schon gesehen, wie sich ein Bremer schon tief orientiert, weil der wusste, der Ball ist jetzt eh gleich bei uns und dann, wenn ich jetzt schon loslaufe, habe ich vielleicht 1,5-2 Meter Vorsprung und die helfen nachher. Und das war augenscheinlich und leider wurde es nicht verhindert. Weder, also irgendwas dagegen gesteuert, weder vom Trainer noch von der Mannschaft. Der einzige Steuereffekt war dann irgendwann, als er Leveling natürlich rausgenommen hat zur Halbzeit, weil jeder gesehen hat, der Typ, der ja direkt heute das Trikot nicht mehr als nur spazieren. Ja, da kam einfach keine Leistung. Ja, das passiert mal, so einen rabenschwarzen Tag hat man. Ja, war halt sehr, sehr augenscheinlich bei ihm.
Aber ihr habt ja insgesamt ein Thema, also dass erstens der Angriff beim VfB zu linkslastig ist. Ja, also im Schnitt werden über 100 Pässe auf der linken Seite, beziehungsweise sogar 170 pro Partie, im linken Halbraum als auch im linken Flügel gespielt. Und auf der rechten Seite sind es halt entschieden weniger. Also das spricht sich ja dann auch mal rum beim einen oder anderen Gegner. Und wenn Ole Werner und Bremen 1 können sich auf einen Gegner einstellen, der in der gleichen Schlagdistanz ist. Also dass die vielleicht nicht immer Bayern und Leverkusen an die Wand spielen, obwohl das können sie ja mittlerweile teilweise auch. Heißt, sezieren und kaltstellen klappt schon ganz gut. Aber dann müssen wir vielleicht mal auch darüber sprechen, was dann geklappt hat. Ich weiß just in der Sekunde nicht, wer die Flanke auf Woltemade geschlagen hat. Aber die war ja dann doch sehr verwertbar.
Das war Chris Führig, ja, Führig war.
Genau, von der linken Seite. Und ich weiß nicht, was ich der Kollege Woltemade zu Ostern wünscht, aber ein Kopfballpendel im Übergröße wäre vielleicht langsam mal angebracht, weil er kann nicht noch 2 Jahre durch die Bundesliga dann rennen und sagen, Kopfballspiel ist nicht so sein Ding. Weil bis zum entscheidenden Zentimeter ist es gut, weil er ist in der Situation, er kommt mit dem Kopf an Ball, hinter an dem Ball ist dann auch noch Kraft und Geschwindigkeit dran. Jetzt bräuchten wir langsam mal Präzision, dass das Ding auch aufgeht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß im Stadion und hatte einen Winkel, der mich glauben ließ, in dem Moment, als der Ball den Kopf von Nick Woltemade verlässt, der geht rein. Und ich meine, dass der Stadion-DJ schon ganz kurz auf die Musik gedrückt hatte in dem Moment, weil auch er gedacht hat, irgendwie, ja, der kann nur reingehen, ist aber leider knapp vorbeigegangen.
Jetzt, wo ihr das erzählt, fällt mir die Situation erst wieder ein. Die war ganz am anderen Ende vom Spielfeld, von meiner Position, Sitzposition aus gesehen. Ja, Sitzposition.
Ich wollte gerade intervenieren, seit wann dürft ihr denn wieder sitzen? Gilt es ab sofort?
Aber ich hatte,
unverzüglich.
Ich hatte tatsächlich da sehr gute Sicht drauf und du hast schon gesehen, wie er sein, also diese letzte Kopfbewegung hat gefehlt. Dieses letzte Eindrehen in den Ball reingehen des Kopfes, damit, um ihm die Richtung zu geben. So hat er einfach nur, der Ball kam, trifft die Stirnplatte und geht einfach Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, geht in dem Ding wieder weg. Und weil er die Bewegung nicht gemacht hat, ist er halt so einen Meter ungefähr neben dem Pfosten gelandet, oder? So ungefähr war es. Meter hätte ich jetzt schon gesagt.
So war es. Und falls ihr euch wundert, dass Philipp Meisel gerade mal ganz kurz ein bisschen weit weg lang, dann deswegen, weil er versucht hat, szenisch nachzustellen, was da gerade passiert.
Er hat Anlauf genommen und Schwung.
Richtig. Ihr kennt dieses Jahr, wenn ihr Fußballübertragungen im Fernsehen seht und sie zeigen einen Trainer, der ja draußen an seiner Außenlinie so mitnickt, ja, dann war das ungefähr das, was ich gerade versucht habe. Ja.
Das ist übrigens, Steffen, die Phase, eine Phase, in der Philipp und ich, als wir am Sonntagabend uns mal wieder ausgetauscht haben in unserem privaten Chat über das Spiel, einen kleinen Dissens hatten, und dann kommen wir natürlich gleich zu der anderen Szene. Aber in meinen Augen hat der VfB zu Beginn der zweiten Hälfte keine schlechte Phase gehabt. Dahingehend, dass er zumindest Werder rausgenommen hat. Also diese ganzen Szenen, die Philipp vorher angesprochen hat im ersten Durchgang, auch durch Ballverluste, dass dann Werder schnell, zügig vors Tor gekommen ist und wirklich die ein oder andere aussichtsreiche Halbchance hatte im ersten Durchgang. Das hat der VfB in dieser Phase, Anfang zweite Hälfte, vermieden. Durch viel Kontrolle, durch viel Ballbesitz, wenig Ballverluste. Dann war eben die Chance für Nick Woltemade. Und ich glaube, aus diesem Grund ärgert dann eben das, was dann mit Nick Woltemade passiert ist, Stichwort gelb-rote Karte, umso mehr vielleicht können dir die Zahlen was sagen, in meinen Augen zumindest gefühlig ist der VfB im zweiten Durchgang so aus der Pause gekommen, wie man sich das vorstellen konnte, zumindest dahingehend, dass hinten nicht die ganz großen Gefahren drohen.
Genau, also eigentlich dachte man, der VfB hat jetzt den Schritt mannschaftsintern gemacht, eine abgezockte Truppe zu werden. Ja? Also ich hatte es ja neulich schon mal euch geschrieben, meinte, der VfB agiert in allen relevanten Offensivthemen in den Top 4 dieser Bundesliga. Ja? Es fehlt der Output, vor allem der schmerzlichste Output, die Ergebnisse. Und das ist halt ein Eichmaß allmählich geworden, zu sagen, hör zu, wenn der VfB was in der Offensive macht, dann hat es schon Top 4, Top 5 Niveau. Jetzt müssen wir auch den Output machen. Dann kam jetzt Leipzig haben sie abgekocht, Bochum souverän nach Hause geschickt und dann bahnte sich das gegen Bremen, also im direkten Duell auch um Europa, gegen ein Team auf Augenhöhe. Nicht despektierlich gegenüber dem VfB, sondern die Bremer haben jetzt einfach einen guten Lauf. Da muss man das auch mal akzeptieren, dass man Augenhöhe agiert, dass die den sogar noch gestellt bekommen. Ja, und dann musst du eigentlich das eiskalte zweite Tor irgendwann machen oder halt nichts mehr anbrennen lassen. Und dann hat Wolte Made das Ding quasi auf dem Köpfchen serviert bekommen, dass man eigentlich schon einen Stempel auf die Partie packen kann. Und dann holen sie halt wieder rein und vergessen, dass sie hinten gar nicht verteidigen können. Jedenfalls nicht in der Art, wie sie konstituiert sind. Plus, wenn dann, was Meise schon meinte, der Bulldozer auch noch raus muss, weil die Kette vom Radlader weg ist. Ja.
Ich würde sagen, lass uns an der Stelle mal ganz kurz die Einschätzung des VfB-Trainers hören, wie er das Spiel so bewertet. Und dann blicken wir noch auf alles Weitere, was es dazu zu sagen gibt.
Ich glaube, wir haben zumindest die erste kleinere Chance. Ich glaube, es war schon eine ganz gute Kopfballchance in einer Standardsituation. Und dann kam die besagte Situation von Berg. Das ist eine große, große Chance. Auch danach war Bremen eher mit Oberwasser. Und genau in die Phase machen wir dann das Tor. Und das hat uns geholfen. Das hat uns geholfen, dann den Druck zu entwickeln, den wir eigentlich vorher auch schon entwickeln wollten. Waren einfach ein bisschen aktiver. Trotzdem waren wir auch in der Phase ein bisschen unpräzise, um dort dann einfach noch mehr vielleicht rauszuholen. Und trotzdem waren wir gefühlt dran, eventuell auch nachzulegen. Und genau in die Phase passiert dann das 1-1. Dann ist das Spiel aus meiner Sicht eher wieder offen, ausgeglichen. Geht dann mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause. Und wir wollten entschlossener auftreten, intensiver spielen in der zweiten Halbzeit, noch mehr dafür tun, um am Ende auch als Sieger vom Platz zu gehen. Und ich finde, das war sichtbar. Ich denke, dass das Spiel sich eigentlich ausschließlich nur noch in der Bremer Hälfte abgespielt hat. Viele Befreiungsschläge, die wir auch über eine gute Restverteidigung verteidigt haben und die nächste Welle gestartet, ohne dass wir sagen wir mal, eine Vielzahl an großen Chancen rausgespielt haben. Aber der Druck war da. Ich denke an den Kopfball von Nick. Das war schon eine wirklich gute Möglichkeit. Ich glaube, noch einen Kopfball auch von Medo. Und das Spiel hat sich so peu à peu in unsere Richtung entwickelt. So hat es sich für mich angefühlt. Und dann kam die gelb-rote Karte, die ja einfach großen Einfluss aufs Spiel hatte. Ich denke, das kann man einfach sagen. Ab dann spielen wir gegen eine gute Mannschaft in Unterzahl. Das Spiel verlagert sich natürlich in unsere Hälfte. Ich habe es auch so gesehen, obwohl dann, also wie Ole, dass jetzt nicht so viele Situationen entstanden sind. Da war der Kopfball von Agu und natürlich den Schuss, den Alex hält, den muss man auch nennen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir eine Chance nach der anderen irgendwie überstehen mussten. So hat sich nicht angefühlt. Und dann sehen wir aber leider bei dem 2-1 nicht gut aus. Und dann gingen wir als Verlierer vom Platz, was diesen Tag, es ist einfach ein gebrauchter Tag, ein sehr bitterer Tag für uns. Das ist schwer zu verdauen heute.
Ja, soweit der Trainer Sebastian Hoeneß, der natürlich das als brutal bezeichnet, auch mit den ganzen anderen Umständen. Vielleicht, Steffen, um mal auf das rein sportliche, datentechnische, was die 22 Spieler oder dann am Ende 21 Spieler auf dem Platz betrifft. Was gibt's da noch zu sagen? Gibt's für dich auch den Grund, warum der VfB das weggegeben hat? Liegt's am VfB, liegt's aber vielleicht auch an eiskalten Bremer, die einfach auf ihre Chance gewartet haben am Ende?
Na, wenn man jetzt mal ganz böse ist, Bremen hat sich reingefaltet in die Partie. Das lässt sich an der subtilen Zahl, nicht subtilen, sondern klaren Zahl festmachen. Die Bremer gewinnen am Ende dieser Partie 77 Zweikämpfe, die Stuttgarter 67. Das könnten, ich habe es jetzt nicht direkt vor Augen, dass es daran lag, dass die in dem Drittel vom VfB sich dann nochmal festgebissen haben. Das 2-1 fällt meiner Meinung nach einem Einwurf oder irgendwie kommt es auf jeden Fall der Ball von der Seite rein und dann wird es tödlich.
Gerade so noch an der Seitenlinie. Ich finde auch, dass die Einwechslung von Leonardo Bittencourt ein kluger Schachzug war von Ole Werner, der auch dann diesen Pass gespielt hat auf Olli Berg. Dadurch hast du ein bisschen mehr Kontrolle in der gegnerischen Hälfte bekommen, gerade so in den letzten 5-10 Minuten in der gegnerischen Hälfte. Und der hat dann am Ende quasi diesen entscheidenden Pass gespielt, Berg kreuzt. Aber davor gab es schon, du sagst es richtig, 2-3 Szenen so an der Seitenlinie, wo du vielleicht den Ball hättest erobern können.
Und zur Ehrrettung von Nick Woltemade muss man ja auch sagen, der ist der VfB-Spieler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen in der Partie. Also trotz nicht absolvierter 90 Minuten auf dem Platz, dass sich da keiner da noch proaktiver reingegrätscht hat in die Statistik.
Ja. Nicht nur das, er ist auch der meistgefaulte gewesen in dieser Zeit. Und glaube ich auch über 90 Minuten. Also da so, hat sich nichts mehr dran geändert.
So ist es. Und damit schafft Philipp Meisel die Überleitung zur Szene, über die natürlich diskutiert wird und diskutiert werden muss. Die Gelb-Rote gegen Nick Woltemade. Meistgefaulter Spieler, stimmt, habe ich auch nochmal verifiziert. War immer wieder in Zweikämpfe verwickelt. Sebastian Hoeneß und auch Ole Werner und auch viele, die sich dazu geäußert haben, haben am Ende des Tages gesagt, die erste Gelbe, schon vermutlich vertretbar, Ellbogen, ne, er ist halt groß, kann man schon geben, die zweite ist halt brutal. Und wenn man sich das dann nochmal anschaut, Schiedsrichter Daniel Schlager steht direkt da, hat Sicht. Es sieht natürlich, Mitch Weiser war es, glaube ich, macht sehr viel natürlich draus. Es wirkt auf den ersten Blick auch vielleicht so, als hätte er im Gesicht was abgekriegt. Und Daniel Schlager zögert keine Sekunde und gibt Gelb-Rot. Und das irritiert mich nicht nur aufgrund der Szene an sich, sondern es irritiert mich auch aufgrund der Linie, die der Schiedsrichter im ersten Durchgang gefahren ist. Da hat er zwar auch recht früh eine gelbe Karte gegeben gegen den Werderaner, aber dann das Ding eigentlich ganz gut laufen lassen. Und ich habe mich mit Kumpels unterhalten nach dem Spiel und wichtig vorweg an der Stelle, wie immer, alles, was wir jetzt ausdiskutieren, geht nicht gegen die Person Daniel Schlager, ganz wichtig zu erwähnen, aber man muss über diese Leistung sprechen und man muss auch über die Historie sprechen, die er mit dem VfB hat. Dazu kommen wir gleich. Die These, die einer meiner Kumpels, Grüße an Tino an der Stelle, aufgestellt hat, ist, lass mal dieses Spiel beispielsweise Dennis Aitekin pfeifen oder wen auch immer, dann kannst du möglicherweise aus diesem Spiel ohne eine einzige gelbe Karte rausgehen, weil dieses Spiel überhaupt keinen Anlass gegeben hat, irgendwie unfair oder schmutzig zu sein. Es waren Zweikämpfe, aber es war überhaupt nichts Grobes dabei in meinen Augen. Geht ihr damit?
Es waren ja zwei Truppenteile, die Fußball spielen wollen, mit einer soliden Härte. Und was du sagst, also ich sag vorab, ich finde die auch übertrieben. Und ein Schiedsrichter auf dem Level darf sich nicht von einem schreienden Spieler irritieren lassen, selbst wenn er anderthalb Meter daneben steht oder gerade dann. Andererseits musst du halt sagen, okay, gehst du mit so einer Sondersituation um, was ihr auch gerade angemerkt habt. Ne? Also der war recht locker in der Hand, was das Kartenzücken angeht. Musst du als Trainer reingehen. Also Woltemade hat ja schon ein Ticket. Stellst du den dann auf die letzte Linie und sagst, bitte warte, fass keinen an. Hat José Mourinho schon mal mit Mario Balotelli versucht. Kleiner Plot-Twist, hat nicht so gut funktioniert. Nee, hat nicht
gut funktioniert. Einer meiner Lieblings-YouTube-Snippets aller Zeiten. Ja.
Wie gesagt, ihr könnt ja mal das Ding verlinken, aber
packen wir in die Shownotes, ist schon wieder genau. Mal eine gute Tradition. Ja.
machst du das? Weil an sich ist ja das, was Woltemade da macht, genau was ich mir von einem Stürmer wünsche. Der nimmt sich nicht raus, der will das Ding schon wieder spielen. Es ist doch in der Bochum-Partie, ich glaube, das zweite Tor fällt doch genau so ungefähr. Der Woltemade kriegt gegen geführt den halben Ruhrpott den Ball, behauptet ihn auch, kriegt ihn durchgespitzelt und die machen das 2-0. Und 1-1 könnte ja gegen Bremen daraus vielleicht auch die Szene entstehen, ja, dass dann ein tiefer Ball kommt oder was auch immer. Und deshalb, du kannst dem Spieler keins auf den Deckel geben, ja, weil er sich einfach einbringt. Vielleicht sagst du ihm, du geh nicht in jedes Tiefenduell da, wo es klatschen könnte und wir die zweite Karte bekommen, weil wir den Schiedsrichter heute haben. Ja? Sei lieb, sei brav, lächel von oben runter und sag Entschuldigung.
Ja, und weil wir den Schiedsrichter haben, ist, glaube ich, das Thema. Philipp weiß es, auch wir bei uns in der Redaktionsarbeit, wir haben ja unseren Newsblog. Und so zwei Tage vor dem Spiel kommen die Ansetzungen raus des DFB und das ist auch immer bei uns so ein Blog-Update, wo wir dann sagen, na, die Schiri-Ansetzung ist da. Das ist natürlich oft was, an dem man sich auch ein bisschen reiben kann, wo sich dann viele Fans auch direkt schon im Vorfeld auch völlig übertrieben ärgern, oh, der schon wieder. Naja, aber als ich dann halt eben sah, wer dann am Sonntag pfeift, dann muss ich gestehen, dann habe auch ich direkt dieses Krummeln im Magen bekommen, weil Daniel Schlager und der VfB eine gewisse Historie haben. Und ich sag mal so, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist die Geschichte zwischen Daniel Schlager und dem VfB und sie ist eine komplizierte. Am 4. Mai 2019 gastiert der VfB Stuttgart bei Hertha BSC zum Spiel in der Bundesliga. In der zweiten Hälfte übersieht Schiedsrichter Daniel Schlager ein klares Handspiel von Rekik. Der VfB verliert das Spiel in Berlin mit 1-3 und steigt am Ende der Saison in der Relegation ab. Am 3. Mai 2023 empfängt der VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt zum Halbfinale im DFB-Pokal. Der VfB liegt mit 2-3 hinten. In der Nachspielzeit leistet sich ein Frankfurter Verteidiger ein Handspiel. Daniel Schlager geht raus, schaut sich die Szene am Monitor an, entscheidet sich dann aber nach Ansicht der Bilder gegen einen Handelfmeter für den VfB in der Nachspielzeit. Das Spiel endet 2:3 und der VfB Stuttgart scheidet im Halbfinale des DFB-Pokals aus. Am 6. Februar 2024 gastiert der VfB Stuttgart zum Viertelfinale im DFB-Pokal bei Bayer 04 Leverkusen. Leverkusens Robert Andrich leistet sich während der Partie mehrere Fouls, ist schon gelb vorbelastet und säbelt dann Enzo Mio grob um. Schiedsrichter Daniel Schlager belässt es bei einer Ermahnung, lässt Robert Andrich auf den Platz. Dieser erzielt im weiteren Verlauf des Spiels ein Tor. Der VfB Stuttgart unterliegt in Leverkusen mit 2:3 und scheidet aus dem DFB-Pokal aus. Am 29. Oktober 2024 empfängt der VfB Stuttgart in der zweiten Runde des DFB-Pokals den 1. FC Kaiserslautern. Kurz vor der Pause verlegt Schiedsrichter Daniel Schlager ein Foulspiel, das außerhalb des Strafraums war, in den Strafraum und gibt Elfmeter für den 1. FC Kaiserslautern. Da in der zweiten Runde des DFB-Pokals kein Videoschiedsrichter im Einsatz ist, bleibt die Entscheidung bestehen. Kaiserslautern erzielt das zwischenzeitliche 1:1, der VfB Stuttgart aber erreicht durch ein 2:1 dennoch die nächste Runde. Am 12. Januar 2025 gastiert der VfB Stuttgart in der Bundesliga beim FC Augsburg. Noch in der Anfangsphase grätscht Augsburgs Onyeka Angelo Stiller mit beiden Beinen voraus um. Schiedsrichter Daniel Schlager entscheidet sich nur für eine gelbe Karte. Es gibt auch keinen Eingriff eines Videoschiedsrichters. Onyeka bleibt auf dem Platz. Der VfB Stuttgart gewinnt das Spiel am Ende mit 1:0. Am 13. April 2025 empfängt der VfB Stuttgart Werder Bremen zum Spiel in der Bundesliga. Kurz nach der Pause bekommt Nick Woltemade nach 2 Foulspielen die gelb-rote Karte und wird vom Platz gestellt. Er war bis zu diesem Zeitpunkt der meistgefaulte Spieler auf dem Platz. Sowohl der Trainer des VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, als auch Ole Werner, Trainer von Werder Bremen, bezeichnen die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager als zu hart. Dennoch bleibt die Entscheidung bestehen. Der VfB Stuttgart legt Einspruch ein.
Beziehungsstatus kompliziert. Ist noch sehr höflich ausgedrückt, Christian. Ja, aber...
Das ist so. Ich habe das, wie gesagt, jetzt einfach mal rausgesucht. Ich habe da wirklich viel Recherchearbeit betrieben, weil mich das alles interessiert hat. Und zum Beispiel diese Hertha-Nummer ganz am Anfang ist einem da schon fast ein bisschen durchgegangen. Auch da muss man an der Stelle vielleicht bei der Szene nochmal sagen, wenn er es nicht sieht, kann und muss der Videoschiedsrichter eingreifen, was er da nicht gemacht hat. Aber anyway, es geht darum, dass es da offensichtlich ein Thema gibt. Und ich habe das... überspitzt schon nach dem Pokalspiel in Leverkusen, als diese Andrich-Szene war, gesagt, so ein bisschen Uli Hoeneß-mäßig, wenn ich beim VfB was zu sagen hätte, würde ich ihn nicht mehr einteilen. Ich finde nur, es wäre im Sinne und zum Wohle des VfB und im Sinne und zum Wohle von Daniel Schlager, das ein bisschen ruhen zu lassen, weil einfach vorprogrammiert ist, dass möglicherweise auch der Schiri einfach unter besonderem Druck steht, wenn er sowas kriegt.
Also, die Geschichte ist nicht Daniel Schlager oder VfB, sondern Daniel Schlager und überbordende Inkompetenz. Der Mann ist nicht in der Lage, auf diesem Level Fußballspiele zu leiten. Da braucht man einfach nicht drum rumreden. Das hat er hinlänglich bewiesen, und zwar unabhängig von den von dir aufgezählten und recherchierten Beispielen. Der kann das nicht. Der ist dem nicht gewachsen. Und alles, was du dann noch da reinbringen kannst, hilft der ganzen Sache ja nicht. Dass der Kerl aus dem Badischen kommt, dass er für den FV Rastatt 04 pfeift, dass er ständig auf solche Spiele angesetzt wird, am Wochenende spät, weil er dann einen kurzen Heim-Nachhauseweg hat. All diese Dinge, da kann man ja jede Menge Verschwörungsscheiße rein interpretieren. Das ist sich überhaupt nicht angebracht. Lass es im Kern, und der Kern heißt, Daniel Schlager ist nicht in der Lage, Bundesligaspiele zu pfeifen. Das kann er nicht. Und insofern ist es sehr interessant, wenn Knut Kircher unsere Redaktion exklusiv ins Mikrofon diktiert, der gute Mann bekommt jetzt eine Pause. Und zwar nicht nur ein Wochenende, sondern länger. Ja, vielleicht auch, weil man ihn vor sich selber schützen muss. Ja?
Genau, das ist der Punkt. Darum geht's nämlich auch. Ich finde das auch, wir packen euch auch das Interview mit Knut Kircher in die Shownotes. Sehr interessante Aussagen. Wir hatten ihn ja um den Jahreswechsel auch bei uns zu Gast, Philipp, im Podcast. Die Sache ist
ja, hat er übrigens schon angedeutet, sorry, wenn ich jetzt schon wieder reingrätsche, dass dieses Thema auf das Tableau kommt, von wegen der VAR muss eingreifen können, wenn bei einer gelb-roten Karte eine absichtliche Fehlentscheidung oder offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt. Und das hat er jetzt wieder beteuert und gesagt sogar, dass da jetzt das IFAB, also dieses International Football Association Board, die Regeln machen, dass man da schon so weit übereingekommen ist, dass das jetzt passieren soll.
Und muss, weil die Sache ist ja die Konsequenz ist ja...
Wird nicht mehr im Ende der Saisonverlauf passieren, aber eben die Hoffnung besteht, ab der nächsten Saison kann da eingegriffen werden. Ne?
Exakt, und wie gesagt, das muss da auch eingegriffen werden, denn es geht ja darum, die Konsequenz. Also es ist ja dasselbe, tatsächlich absolut vergleichbar, analog, ob ich jetzt einen Spieler habe, der gelb verwarnt ist und dann zeigen die Bilder, oh, weiß nicht, offene Sohle, glatt rot, dann wird er vom Platz gestellt, ist natürlich ein entscheidender Eingriff. Genauso ist aber auch ein entscheidender Eingriff, wenn du einen Spieler fälschlicherweise mit gelb-rot runterschickst, der dann eben den Rest der Spielzeit ausfällt. Und ich weiß nicht, Steffen, was bei dir die Daten an und für sich sagen, wie sich denn der VfB dann in Unterzahl geschlagen hat. Aber ich glaube, natürlich ist das etwas gewesen, was in der 65. Minute massiven Einfluss auf das Spiel gemacht hat und was einfach auch beim VfB so einen kleinen Bruch gesorgt hat, der, wie gesagt, wie ich fand, im zweiten Durchgang ganz ordentlich unterwegs war, zumindest näher dran am 2-1 als Werder. Und dann eben jäh aus dem Tritt gebracht wurde.
Ja, mir fällt spontan erstmal die Frage ein, ob überhaupt noch ein Torschuss abgegeben wurde, nachdem Woltemar darunter ist.
Nee, ich glaube, es gab noch eine Ecke und dann gab es noch ein ganz starkes, wie ich fand, das übrigens gelbwürdiges Foul von Dennis Undaff, das aber dann nicht mehr gehandelt wurde. Aber ansonsten kann ich mich auch an keine große Offensivszene mehr erinnern.
Ja, da einfach schön umgetreten, um den Konter zu unterbinden. Einfach mal komplett offene Sohle
durchgezogen. Den Buckel hat er gemacht, ja.
Vielleicht mal hinten reinstellen sollen. Also das ist ja ganz elementar. Also Woltemade ist ja nicht ein irrelevanter Spieler oder der nur auf dem Flügel rumsteht, sondern der hat sich ja gerade zur Schaltzentrale entwickelt. Also erstens, weil er sich selber nicht entscheiden kann, wo er genau auf dem Platz hingehört. Und das wird sich zwar die nächsten zwei Jahre lang noch konkretisieren, aber dadurch bringt er ja die Impulse rein. Also ich glaube, das Foul zum Gelb-Rot, also das vermeintliche Foul zum Gelb-Rot fällt ja auch an der Mittellinie. Oder irgendwas in dem Bereich?
Ja, so der gegnerischen Hälfte sogar. Also okay. So 25 Meter.
Aber, genau, also schon noch gut weg vom Strafraum auf jeden Fall.
Genau, weil er sich eben in solchen Räumen bewegt. Und er ist derjenige, der aufgrund seiner Form eben auch diese Ergebnisse gerade mitproduziert, maßgeblicherweise. Und wenn du den halt rausnimmst, und da bin ich ganz bei euch, dass man das in den Kanon mit aufnimmt, wann der Keller sich mal melden darf, ist relevant, weil gefühlt gelb-rote Karten oder Platzverweise gibt es ja häufiger als eine Elfmeterszene. Ja? Und die soll ja dann auch gecheckt werden jedes Mal.
Wir haben es vorher gehört, der VfB hat Einspruch eingelegt dagegen. Wir haben zwar jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch kein Ergebnis, aber es muss man an der Stelle sagen, wäre schon eine große Überraschung, wenn Nick Woltemade in Berlin auf dem Platz steht. Nee, das passiert nicht, weil einfach auch aus dem Grund, vielleicht um das zu erklären, weil ja viele dann auf den Fall Karasor in Wolfsburg ins Spiel bringen, aber das ist nun einfach eine wirklich faktische Fehlentscheidung gewesen, dass es einfach den falschen Spieler getroffen hat. In der Situation jetzt am Sonntag war es einfach so, dass ein Foul von Nick Woltemade vorlag, wenn auch nur ein leichtes, aber es war der Spieler, er hat gefoult, der Schiedsrichter hat ihm dafür gelb gegeben, deswegen wird da mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit nichts passieren, weil dann würdest du ja auch die Büchse der Pandora öffnen.
Was mich wirklich ärgert, ja, und das ist, also auch wenn ich Herrn Schlager gerade jegliche Kompetenz abgesprochen habe, ja, dabei bleibe ich auch, aber was mich wirklich ärgert, ist, dass du dieses Spiel und damit die Leistung des VfB Stuttgart nicht unabhängig von dieser ganzen Thematik diskutieren kannst eigentlich, ja, weil es eben so ein entscheidender Eingriff war. Aber ich habe das schon oft gesagt und ich wiederhole das auch gerne nochmal, du musst als Fußballmannschaft in der Lage sein, dich mit deiner Leistung unabhängig von der des Schiedsrichters zu machen, ja. Das ist egal, wie schlecht der pfeift, oder es muss egal sein, ja, weil du vorher schon alle Weichen gestellt hast, ja, dass du ein Ergebnis produziert hast oder eine Leistung anbietest, die irrelevant macht, was der Herr Spielleiter für einen Quark pfeift, ja. Und das ist nicht gelungen. Und das, finde ich, muss man deutlich mehr herausstellen als diese ganze Schlagernummer. Der VfB Stuttgart hat kein gutes Fußballspiel gemacht. Er hat wieder einmal ein Heimspiel sich aus der Hand nehmen lassen mit einfachsten Mitteln des Gegners. Der Ole Werner, der hat, wenn ihr euch die Pressekonferenz auf YouTube mal anschaut, der hat ja beinahe bei jeder Aussage so ein bisschen entschuldigend mit den Schultern gezuckt, weil er gar nicht, ja, wir haben halt so ein bisschen, ne, und dann hat's halt gereicht, so. Und das ist zu wenig, Mann. Wenn du als VfB Stuttgart eine gewisse Ambition, ja, hast du die auch schön offensiv in regelmäßigen Abständen nach außen trägst, dann darf da ein bisschen mehr kommen vor 60.000 zu Hause als das, was da am Sonntag passiert ist. Und das muss der Kern der Diskussion, der Debatte sein rund um dieses Fußballspiel und nicht Daniel Schlager und seine Inkompetenz.
Und dann, würde ich sagen, hat einfach Steffen nochmal das Wort und kann, um das Ding mal ein bisschen rund zu machen, vielleicht uns einfach nochmal sagen, das, was Philipp gerade sehr emotional dargelegt hat.
Entschuldigung.
Ja, ist ja gut, dafür sind wir ja da. Das gehört ja dazu. Wie sieht das nüchtern aus, wenn man auf die Zahlen schaut beim VfB in dieser Saison? Steht der VfB da, wo er hingehört? Ist Bremen zu Recht vorbeigezogen? Ist das 5 Heimniederlagen in Folge? Und. Wie ordnest du das ein? Natürlich auch im Vergleich zu der Vorsaison, die aber völlig over the top war. Das muss man an der Stelle einfach auch immer wieder nennen.
Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. War die letzte Saison over the top? Also, wenn wir jetzt mal ganz nüchtern betrachten, ihr habt jetzt noch ein paar Spieltage Zeit und ihr hattet letztes Jahr ein Torverhältnis von 78 zu 32? 39. Ja, 78 zu 39.
Es sah gut also aus zumindest.
Eine bombenmäßige Abwehr und eine granatenstarke Offensive. So, jetzt wurde im Sommer massiv monetär in die Offensive investiert und sie hat Medium eingeschlagen. Ja, das ist einerseits ein Undav, der wirklich aus einer Overperformance rauskam und dementsprechend teuer war, beim VfB unterschrieben hat, dieses Jahr mit allem zu kämpfen hat, was halt dazu gehört. Demirovic hat da schon 80 Mal drüber gesprochen, der liefert ab, aber nicht über soll. Ja, trotzdem kriegt ihr es ja hin, euch massiv Torchancen zu erarbeiten. Und da gehört ihr auch zu den Top 4, ne? Was Schüsse aufs Tor angeht, was Chancen an sich angeht, was Großchancen angeht, da gehört ihr auch zur Top 4 mit knapp über 40 Stück. So, jetzt gegen Bremen, auch wenn Meise und ich kein Fan davon sind, das Expected Goals, da seid ihr auch wieder auf dem Wert über 2. Was kommt raus? Ein magerer Treffer, ja? Bremen kommt nicht mal auf knappe anderthalb und macht 2 Stück daraus. Ja? Das heißt, es gibt auch keine Overperformance im Tor. Da könnt ihr gleich was sagen, wie da Gedankenspiele sind. Kollege Nübel hat punktuelle Overperformance diese Saison, ist aber am Ende des Tages, muss ich auch ehrlich sagen, durchschnittlicher Torhüter in dieser Saison. Der gewinnt dem VfB keine Partien, Ausnahme DFB-Pokal. Ja? Die Abwehr davor trifft sich gefühlt seit Wochen öfter als eine Castingband in neuer Besetzung. Keine Automatismen. Nachdem man vor der Saison ihnen echte Stützen geklaut hat. Ja, Grüße gehen raus nach Dortmund. Super aufgegangen, die Thematik. Im Mittelfeld auch eine neue Gang, die sich wunderbar gefunden hat. Das muss man auch sagen. Stiller, der deutsche Champagne, ruft sich da wunderbar ein auf der 6. Das ist geil anzusehen. Sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Da gehören sie auch zu den Topspielern, was das Spiel nach vorne angeht. Also es gibt ja so eine Kategorien wie Attacking Threat und so weiter. Und da geht es darum, wie oft schafft es das Mittelfeld, einen Angreifer vorne im gegnerischen Box in Szene zu setzen oder zu finden, dass der Ball auch wirklich ankommt und als solcher zählt. Da gehört der VfB auch zu den Top-Leuten. Und das kriegen die selbst in der Mauenpartie hin. Ja? Dann muss man aber vorne sagen, okay, Nick Woltemade spielt gefühlt seine erste richtige Bundesliga-Saison. Ja? Hat auch damit Verletzungen erst zu tun, plus dieser besonderen Konstellation, dass er erstmal auch nicht für eine Königsklasse mitspielen konnte, weil man auf einmal einen wunderbaren Gemischwarenladen da vorne hatte. Man hatte alle Typen von Stürmern. Ja? Und mein Punkt zu Demirovic ist, den hätte Union für wenig Geld holen müssen, weil wir einen Stürmer brauchen, der aus wenig viel macht. Jetzt wird er auf einmal vom Kunststückkabinett VfB mit tausenden Chancen ausgelastet. Und es ist ja kein Zufall, dass Demirovic immer in den Kneipenschlägereien-Partien wunderbar auftribbelt, indem er aus wenig sehr, sehr viel macht. Eigentlich hätte er jetzt gegen Bremen wunderbar punkten können vielleicht. Ja.
Wie im Hinspiel, in Auswärts.
Genau. Und meine größte Sorge ist natürlich, was nächstes Wochenende passiert, wenn er genau zweimal den Union-Strafraum besuchen darf, ohne mit blauen Flecken rauszukommen. Oder mindestens blauen Flecken und noch was on top. Und bei Woltemade, eigentlich müsste man jetzt den Chill-Modus einlegen, weil wenn der fit und nächstes Jahr noch das VfB-Trikot tragen darf, man ahnt ja schon Böses, was im Sommer passieren könnte, wenn die Fantasie in München ausgeprägter ist, dann holt der nächstes Jahr die Torjägerkanone beim VfB. Ja? Die Frage ist, was kriegen wir hin, dass der VfB auch mal wieder lernt, dass Bundesliga ganz viel mit Handwerk gegen den Ball zu tun hat, weil das zu viel im Schönspiel und in dieser bitterbösen Interception-Modus rein muss. Vor allem, wenn man mindestens einen Punkt einholen kann, wenn nicht sogar einen Sieg. Und gegen Bremen darf es auch mal ein dreckiger 1-0 Heimsieg sein. Und da muss einfach wieder mehr wehgetan werden in der eigenen Hälfte gegen den Gegner.
Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich könnte ihm stundenlang zuhören.
Ja, weil er in der Lage ist, dass Dinge, die wir natürlich auch auf unserem Sheet stehen haben oder im Kopf, sag ich mal, relativ emotionslos darzubieten, ja. Wir haben oft die Tendenz, dann da irgendwo abzubiegen. Und ja.
Aber Sean Penn kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
Sean Penn, ja, der bleibt hängen.
Definitiv. Ich glaube, wir machen an der Stelle einen Punkt, gehen kurz in die Werbung, quatschen dann über das NLZ und dann blicken wir voraus auf den großen Clash an der Alten Försterei. Bis gleich. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Im NLZ gab's einen bitteren Nackenschlag für den VfB 2 am vergangenen Samstag beim Tabellenletzten der Spielvereinigung Unterhaching in der dritten Liga. Ein So-Lala-Spiel, das der VfB aber eigentlich schon eingetütet zu haben schien. Bis in die Nachspielzeit, da glich die Spielvereinigung dann doch noch zum 2:2 aus. Kurz davor hat Mo Sanko sogar die Gelegenheit gehabt, das 3:1 für den VfB zu markieren. Ist da gestört worden von dem Gegenspieler, hat das Ding nicht im Tor untergebracht und am Ende eben nur ein Punkt in Unterhaching im Sportpark. Ich glaube, der heißt noch immer so. Früher Generali Sportpark oder so, glaube ich, auch so ein geiles Ding wie Trolley Arena. Ja, durch den einen Punkt hat sich beim VfB tabellarisch zumindest nichts getan. Ist weiterhin unter dem Strich punktgleich mit Waldhof Mannheim, die in der Vollkrise stecken. Trainerwechsel trotzdem 0-3 gegen 60. Es scheint alles auf den Zweikampf mit Waldhof hinauszulaufen. Es gibt auch noch das direkte Duell im Lauf der Saison. Also das bleibt sehr, sehr spannend.
Ja. Und da sollte einem nicht dieser Blumentopf-Klassiker im Kopf hängen bleiben. So la la, so la la. Ja, das ist das, was ich jetzt mit mir rumtrage die nächsten Minuten.
Mindestens. Sehr gern geschehen. Weiter geht's für den VfB 2 am kommenden Samstag. 16:30 Heimspiel gegen den SC Verl, über den wir ja auch schon einige geografische Ausflüge hatten in unserer Podcast-Historie. Die U19 gewinnt mit 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf, holt sich die Pole Position. Das ist richtig, richtig stark, vor allem auch den Schalter so umzulegen nach dem bitteren Aus in der Youth League für das Team von Nico Willig. Es geht dann weiter mit der Endrunde, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wenn wir alles dazu wissen. Die U17, auch sehr erfolgreich, 4:0 bei Eintracht Frankfurt. Auch da eine richtig, richtig starke Leistung für das Team. Auch da geht's am Samstag weiter, 13 Uhr zu Hause gegen die Fuggerstädter vom FC Augsburg. Ja, ich lasse ihn nicht aus, Herr Meisel. Ich lasse ihn nicht aus.
Sehr stark, sehr stark.
FSV Hessen-Wetzlar hieß der Gegner der VfW-Frauen. Am Samstag ausnahmsweise, normalerweise sind die ja immer sonntags unterwegs, diesmal schon am Samstag. 3:0 der souveräne Erfolg. Da jetzt auch vorübergehend 6 Punkte Vorsprung auf die TSG Hoffenheim, die aber ein Spiel weniger noch hat. Das absolvieren sie am kommenden Wochenende, wenn die VfB-Frauen gegen die VfB-Frauen im WFV-Pokal spielen. Sehr kuriose Situation, VfB 2 gegen VfB. Gab's mal im großen DFB-Pokal, falls ihr euch daran erinnert, da hat man irgendwie so ein Festchen im Robert-Schlien-Stadion veranstaltet. Das war die Saison, ne, Philipp, als der VfB 2 Eintracht Frankfurt 6:1 weggefiedelt hat. Und dann haben sie in der zweiten Runde VfB gegen VfB gelost. Und seitdem gab's die Lex Stuttgart, wenn man so möchte, dass eben zweite Mannschaften nicht mehr im DFB-Pokal teilnehmen.
So ist es. Bei den Frauen im Verband, auf Verbandsebene ist das noch möglich. Und dieses Spiel damals, dieses 6:1, Trainer Rainer Adrian übrigens, ja, mit Legenden auf dem Platz, Alex Lepp, Yannis Amanatidis und so weiter. Also viele, die nachher auch den Weg dann bei den Profis gegangen sind, hat Felix Magath, falls du dich noch erinnerst, in dem Podcast, den wir mit ihm gemacht haben, zu dem 2:1-Sieg gegen Manchester United, wo er ja Trainer dann vom VfB war. Und er kam von Frankfurt quasi zum VfB. Dieses 1:6 hat er als die mehr oder minder größte Schmach betitelt, die er je als Trainer erlitten hat, weil gegen eine Amateurtruppe im DFB-Pokal so einzufahren, ja, das muss auch erstmal hinkriegen, auch mit Eintracht Frankfurt und ja.
Ganz groß war das, da werden wirklich Erinnerungen wach. Erinnerungen wach werden auch bei VfB-Fans und bei Union-Fans, wenn man an die Begegnung zwischen diesen beiden Teams denkt. Da ist, Steffen, schon sehr, sehr viel passiert. Historisches auf Seiten von Union, da denken wir auf VfB-Seite natürlich nicht so gerne daran, aber einfach auch schon großartige Kicks mittlerweile in der Liga. Aus VfB-Sicht natürlich erfreulich, zuletzt das 3:2 nach 0:2, wenn man so möchte, war das der ganz große Startschuss für Nick Woltemade. Wie heiß bist du aufs Spiel?
Erstmal gern geschehen, dass die Casa Woltemade da losgeschossen ist. Wir hatten ja intern, hatte ich ja die Wette platziert, dass Woltemade die größte Nummer beim VfB dieses Jahr wird, wenn die Knochen halten. Das geht bisher auf.
Ja, Respekt.
Respekt. Und wie gesagt, auch die 100. Partie vom 1. FC Union Berlin in der Bundesliga. Alles nur dank Dennis Aogo, die Grüße gehen raus. In der Relegation unser größter Mann gewesen. Und
Nico Gonzalez im Abseits, ne?
Genau. Und das waren einfach große Momente, schon von Beginn an in der Relegation bis jetzt. Von daher Riesenfreude, weil ist auch immer eine Bombenstimmung, also noch mehr im Stadion, weil selbst die VfB-Fans tendenziell Schwaben aus dem Prenzlauer Berg sind. Heißt, ganz viel Lokalkolorit.
Den hat er. Wo ist die Wette, die du platziert hast, dass du den raushaust?
Aber wie gesagt, Vorfreude auf die Partie. Wetter würde auch stabil. Die Osterfreude in der ganzen Stadt ist vorhanden. Und ich hoffe, wir halten 3 Punkte als Ostergeschenk in der alten Försterei. Auch wenn ich ein echt knallhartes Spiel erwarte. Also ich glaube, es wird kein Freudenfest oder Torfestival.
Da gehen wir natürlich dagegen, Philipp und ich. Man muss sagen, so mit Blick auf die Terminierung, so Samstag 18:30, mal wieder der Topspielslot für beide Teams. Mit Blick auf die Tabelle eher so graue Mausduell, der 13. gegen den 10. meine ich.
Ja, ne? Aber wenn du dich davon löst, wirst du, glaube ich, ein relativ kerniges Fußballspiel erleben. Ja, also von der Tabellensituation jetzt natürlich. Sich davon mal freimachen. Beide Mannschaften so unter einem gewissen Druck, das was gehen darf, hinsichtlich Ergebnis machen. Ja, dann eben zwei Mannschaften, die ja gut zueinander passen. Ja, also von ihrer ganzen Anlage her, ne, da könnte schon was Ordentliches bei rumkommen und ich meine, atmosphärisch müssen wir eh nicht drüber reden. Ja, 18:30, Flutlicht, alte Försterei. Da gibt's schlechtere Anlässe, ja, und Bundesligaspiele. Insofern, ich freue mich drauf. Wird ein schöner Ausflug.
Und ihr tretet ja schließlich beim ersten FC Unbesiegt derzeit an. Ja.
So, das ist also nämlich...
Wir kommen ja mit Fahrtwind. Ja.
Das
ja,
ist die Steilvorlage tatsächlich, Steffen. Es sah mal, wie ich finde, so zu Jahresbeginn, auch mit Steffen Baumgart und so ein bisschen düster aus, da hat man den Eindruck gehabt, die Stimmung ist im Eimer, wird das überhaupt noch was? Und in den vergangenen Wochen ist Union wirklich wie Phönix aus der Asche raus. Und zwar, und das muss man an der Stelle auch mal erwähnen, nicht gegen irgendwen, Sieg bei Eintracht Frankfurt, unter anderem Punkt gegen die Bayern und jetzt gegen Leverkusen, dazwischen Siege in wichtigen direkten Duellen. Was ist mit Union passiert in den vergangenen Wochen? Die sind wirklich im Flow.
Also wir tun wieder den anderen richtig weh. Also das ist plakativ formuliert, aber zum Beispiel in Zahlen ganz pragmatisch erstmal Top 2 bei Fouls. Ne? Vor uns ist nur noch Mainz, glaube ich. Ansonsten die kernigen Mannschaften. Der VfB rangiert ein bisschen weiter im Mittelfeld, was aber nicht eher abschneidend sein soll, sondern die VfB hat halt öfter einen Ball, da können sie nicht proaktiv foulen. Ja? Und auch da nochmal als Ehrrettung für den VfB, zugelassene Torchancen sind zur Top 3. Also nur Bayern und Leverkusen lassen mehr zu. Aber qualitativ schlägt halt immer alles ein, was dann mal durchkommt. Dann holen wir uns auch die zweiten Bälle. Also wenn wir das Ding nicht schon an der Mittelfeldlinie oder knapp hinter der Mittelfeldlinie mit einem Foul beim Gegner unterbrochen haben, holen wir uns derzeit sehr erfolgreich die zweiten Bälle. Ja, das war auch eine Thematik, als es richtig einschlug bei den Ergebnissen, weil wir kriegen die Bälle in die 16er, ganz gefährlich, ja, weil wir haben es lange verheimlichen können, dass wir vielleicht gar nicht so gute Innenverteidiger haben, aber wir haben uns dann wenigstens die zweiten Bälle geholt, immer in den erfolgreichen Phasen. Das war da auch ein echtes Problem. Und vor allem, wir holen uns jetzt auch die zweiten Bälle, ja, in der Offensive. In Freiburg schlug es neulich ganz wunderbar ein, als der Ball nochmal am Strafraum runterkam und Khedira zuschlug. Und wir holen uns auch in puncto Balleroberung jetzt wieder öfter mal bei uns im Drittel als auch im zweiten Drittel proaktiv die Bälle. Also wir gehen nicht nur auf den Knöchel, sondern mittlerweile auch wieder endlich auf den Ball und fahren ganz gute Konter. Die aus Frankfurt sind noch gut bedient gewesen, eigentlich jetzt auch höher ausfallen können, wenn die Konter nicht wegen Nichtigkeiten abgepfiffen worden wäre.
Und ich sag mal, auch trainertechnisch ist es ja durchaus wild bei euch zugegangen. Also zumindest im vergangenen Jahr untypisch wild für Union, die ja lange mit Urs Fischer unterwegs waren. Dann gab's Nenad Bjelica, dann gab's Bo Svensson, jetzt Steffen Baumgart. Wie interpretierst du die Reise und ist da jetzt tatsächlich zusammengekommen, was zusammengehört?
Na, auf jeden Fall waren schon ganz schöne Hertha-Vibes da unterwegs in den Wochen. Wilde Trainerwechsel, jedes Mal eine andere Idee. Der Kader konnte aber gar nicht geändert werden oder wollte und sollte nicht geändert werden. Bjelica, da wäre ich bis heute gerne mal Mäuschen im Vorstellungsgespräch gewesen, was er denen versprochen hat oder dargelegt hat und die dann gesagt haben, das ist der Beste, den wir uns angehört haben. Das war eine kapitale Fehleinschätzung. Der hätte nie kommen dürfen. Das wurde dann gerade so begradigt. A, Klassenhalt, B, neuer Trainer. Bo Svensson war eigentlich mein Nummer 1 Fit. Das, was er spielen lassen wollte, wäre die dänische Fischer-Version gewesen. Ja. Aber ich glaube, ihm wurden gewisse Wünsche nicht erfüllt in puncto Stürmern,
die man hätte machen können. Ich muss auch sagen, Steffen, an der Stelle, ich war ja beim Hinspiel bei diesem 3-2 an Freitagabend, als Union eine 2-0-Führung verspielt. Und ich kannte Bo Svensson eigentlich schon immer so als ein Stück weit ein Sunnyboy, einer, der immer für den das Glas immer eher halb voll als halb leer ist. An diesem Abend war der so bedient, der hat nur einsilbige Antworten gegeben, auch bei der Pressekonferenz mit in allen Interviews. Da habe ich mich gefragt, was eigentlich mit dem passiert. Ich glaube, irgendwo ist dem auf der Strecke bei Union die Lust abhanden gekommen auch, ne, hatte ich das Gefühl.
Die Frage ist, was wurde ihm präsentiert und versprochen und was wurde dann in den ersten 6 Wochen eingehalten? Plus, weil ich ja auch weiß, dass er gerne mal eine erfahrenere Mannschaft nach Mainz trainieren wollte, kam er ja zur Union und sah einen sehr erfahrenen Kader, der eigentlich für die Champions League zusammengebaut wurde, aber aufgrund der Vertragslänge immer noch dann da war. Und dann sind ihm auch noch 1-2 Spieler dann weggenommen worden, auf die er sich besonders gefreut hat, ob das ein Gosens war oder andere Kandidaten, die halt mit Erfahrung. Stattdessen stand ihm ein 19-Jähriger hinten links zur Verfügung, der bei uns nur Traumtänzer Rote heißt. Und dann fehlte auch ein nicht ganz unwichtiger Spieler mit Juranovic, der punkto Erfahrung und Qualität es nicht bringen konnte. Und das ist bitter, dass wir damit Bo Svensson verbrannt haben. Also ich hätte gerne die Geduld gesehen, dass man an ihm festhält. Mit Baumgart kam jetzt eine Lösung daher, die sich noch rauskristallisieren muss. Also nach 4 Wochen dachte ich, ojemine, weil auch da und Traineridee nicht so ganz hinhauten zu dem, was eigentlich Union erfolgreich machen müsste. Da hat man jetzt einen unglaublich guten Burgfrieden gefunden, dass man A zum Beispiel auch wieder Herrscher der Berliner Luft so ungefähr wurde, weil Union auch mit die meisten Luftduelle in der Bundesliga aktuell gewinnt oder nach Quantität. Und eben auch, ich sag mal, das bitterböse Spiel wieder in sein Programm mit aufgenommen hat und dadurch allerdings das ermöglicht, was Baumgart ja auch sehen will, nämlich Vollgasfußball nach vorne. Also diese Spielereien mit Pässen werden gar nicht so intensiv im Mittelfeld aufgehalten, sondern wieder ein sehr straighter Weg, aber eben nicht nur langes Ball, sondern eben schön flach auf Kandidaten wie Hollerbach, die dann endlich ihre Tempostärken im Konter bringen können.
Ja, das ist auch eine der großen Aufgaben für den VfB am Samstag. Ja, denn sowohl wenn diese Pässe auf diese Räume auf den Außen gespielt werden, als auch wie gegen Bremen zu sehen, zentral durch die Mitte, haben wir da gerade Themen. Ja, Absicherung, Restverteidigung und so weiter. VfB steht gern sehr hoch, wissen wir alles. Ja, und das ist also schon auf dem Papier eine gewisse Anfälligkeit für diese Art und Weise Fußball zu spielen, die Union pflegt. Deswegen wird es hochspannend. Vielleicht ist aber auch ganz gut, dass es auswärts stattfindet, das Spiel, denn zu Hause kann der VfB offensichtlich gerade nichts reißen.
Ich will auch nicht despektierlich klingen jetzt, Steffen, an der Stelle. Aber ich habe mir auch so gedacht, auch gerade nach dem Spiel jetzt gegen Bremen, dieses Spiel jetzt für den VfB bei Union ist ein Stück weit vielleicht auch ein Lackmustest für das, was ihn in einem Monat in Berlin erwartet. Damit will ich jetzt nicht Union mit einem Drittligisten vergleichen, der alle Voraussicht nach in die zweite Liga aufsteigen will, Arminia Bielefeld. Aber was das alles angeht, was du gerade genannt hast, Härte, Spielintensität, Laufbereitschaft, ist eigentlich genau das, was den VfB da auch erwartet, oder?
Genau.
Absolut. Plus, also mein erstes Gefühl für diese Partie ist, dass aus dem Spiel erstmal gar nicht so viel heraus passiert, sondern dass so ein Duell der Standards durchaus werden kann. Also der VfB hat ja diese Saison so 2 Gesichter bei Standards. Also bei Ecken hat er mittlerweile Qualität entwickelt, dass er mit einer besten Werte hat, was die Eckballpässe angekommen angeht. Knapp 60%, da gehören sie echt zu den Top-Teams der Bundesliga. Da gibt's nur Bayern und Leverkusen, die mehr an Mann bringen. Aber, und da könnte der Kontrast nicht härter sein, man hat nur knapp 42 Mal einen Abschluss hinbekommen nach einer Ecke, auch wenn es jetzt mal geklappt hat. Und wer ist die Nummer 1? Natürlich Union Berlin mit 84 Stück. Ne? Auch wir schießen leider nicht in Serie, sonst wären wir deutlich früher aus dem Schlamassel raus gewesen. Aber wenn ich mir angucke, wie oft ein Leite und Döki in den letzten Wochen vorbeigeflogen sind, bei Eckball-Dingern, das kannst du irgendwann nicht mehr aufhalten. Also und ich glaube, da scheppert's einmal. Und wir werden mal sehen, wie groß das Kribbeln wird, wenn ein Elfmeterpfiff in der Partie ertönt. Union bisher 3 von 3 gemacht, der VfB nicht. Die sind 2 schlechtestes Team, was bei VfB und Elfmeter angeht. Nur nur die einen anderen aus eurer Nachbarschaft da sind noch schlechter mit 0 von 4 beim SC Freiburg.
Ja, stimmt,
und
ja.
Da könnte wehtun. Zumal beim VfB sind es immer auch spielentscheidende Elfer gewesen. Zweimal stand es unentschieden und einmal hätte man schon Deckel auf die Partie gegen Wolfsburg drauf machen können.
Reiht sich ein in diese mittlerweile 21-Punkte-Serie sozusagen, die man verloren hat bei Führung oder nicht geholt hat bei Führung. So ist es eigentlich richtig. Da kommen diese Elfmeter oder die sind Teil dieser Statistik. Ja.
Und auch die Eckbälle, wie ich finde, sehr spannend. Ich habe übrigens bis heute, wenn ich zurückblicke auf diese Relegationsspiele, denke ich immer an Ecke, Kopfball, Marvin Friedrich. Das ist für mich eigentlich die entscheidende Szene gewesen in dem Duell, weil das hat eigentlich Union in diese Position auch gebracht. VfB führte 2-1, hat eigentlich alles im Griff und dann genau das, also die Union, wenn man sich auch das so im Kontext anschaut, ich glaube, das hast du uns gerade auch gut dargestellt, Steffen, besinnt sich einfach wieder auf Union-Dinge. Und geht nicht nach links, geht nicht nach rechts, sondern geht straight einfach seinen Weg. Und ich, das scheint die Erfolgsformel zu sein.
Aber ich teile seine Ansicht, also Steffens Ansicht, dass das unter dem Bo auch hätte klappen können, wenn man denn die entsprechende Geduld bewiesen hätte und dann vielleicht noch mit einem, sag ich mal, nicht ganz so rustikalen Ansatz wie der von Steffen Baumgart, denn das ist er. Ja, also das soll die Qualität nicht schmälern, aber also feine Klinge ist halt was anderes, ja, logischerweise.
Wir haben eine Kategorie bei uns im Podcast, keine Angst, Steffen, nicht das Tiki-Taka, das hast du schon bei uns gehabt, weil du einfach schon so oft bei uns zu Gast warst. Aber
ja, der müsste mal mit uns machen, so langsam.
Das stimmt wohl. Die Kategorie lautet, Spieler, auf die ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Und wir haben auch dir natürlich den Auftrag mitgegeben, auch wenn Union sehr über das Kollektiv kommt zuletzt, versucht doch mal einen Spieler so ein bisschen ins Rampenlicht zu stellen, auf den man so ein bisschen achten sollte, wenn man sich das Spiel am Samstag reinzieht. Wen hast du dir rausgenommen?
Das kann eigentlich nur Juranovic sein. Also es gibt einige Kandidaten, aber Juranovic deshalb prägnant, da die komplette Hinrunde nicht brauchbar gewesen, aufgrund von OPs, dann erstmal wieder fit werden. Als er dann reinkam, sah es auch noch nicht so ganz so genial aus. Er war auch bei der 0-6-Rutsche in Dortmund mit dabei. Und dann kam aber erstens der Schachzug, dass wir ihn auf links rübergezogen haben, um da den Traumtänzer Rote erstmal abzulösen. Und erstens überzeugt defensiv, er ist körperlich stabil, seitdem durchgespielt, in jeder Partie in der Startelf und ist ein geiler Umschaltspieler. Also erstens, entweder er geht alleine los, da hat er neulich noch ein wunderbares Momentum im Spiel, wo das Ding mit letzter Kraft noch aufs Tor bringt, aber sogar eine Ecke darüber raushört. Und wenn er selber die Bälle dann nach vorne bringt. Begnadeter Techniker, da gab es nie Zweifel. Er schlägt jetzt auch wieder vermehrt die Ecken und scheint keine Anpassungsschwierigkeiten für die andere Seite zu haben. Und wie gesagt, als er geholt wurde, war er schon schockverliebt, weil er auch direkt einschlug. Dann leider zu oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, wo schon Zweifel aufkamen, wie lange behalten wir ihn noch. Und jetzt voll im Saft und auch mit Top-Performance auf dem Platz. Und er könnte euch wehtun, mit sezierenden Bällen, der marginalen Art, aber wenn vier durchkommen, knallt es einmal.
Herr Meisel kennt ihn schon aus Celtic-Zeiten noch, ne?
Ja, das ist richtig. Einer dieser Spieler, die nicht allzu lang bei Celtic Zeit zugebracht haben, weil sie einfach qualitativ zu gut waren für Mannschaft und für Liga und dementsprechend schnell wieder weitergezogen sind.
Ja, und tatsächlich auch dieses Thema bei ihm links, rechts, teilweise in Nationalmannschaftsspielen wechselt er einfach innerhalb der Partien die Seiten. Das ist schon öfter vorgekommen, dass er beispielsweise bei der WM gegen Kanada, erinnere ich mich dran, auf der einen Seite begonnen, dann noch während der ersten Hälfte auf die andere gewechselt, ein Tor vorbereitet. Dieses schnelle Umschalten, das hat er auf jeden Fall drauf und diese Variabilität. Steffen Görsdorf hat den Juranovic und der Pavlicic hat den Ljubicic, den Marin, der lange Geschichte bei Hajduk Split hatte und dann beim LASK in Österreich unter Vertrag stand, jetzt dazugekommen. Ich meine, Steffen in seinem ersten Spiel direkt genetzt und dann schon ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, zuletzt aber ein bisschen abgefallen, oder? Korrigier mich.
Richtig, er hat gleich mal gegen die Betriebssportgemeinschaft von SAP getroffen. Und sich damit natürlich in unser aller Herzen gespielt. Aber die Frage ist, was macht er bei uns? Also man dachte erst, Mensch, Horst hält Masterclass, als der Siebert Schö für genau die Summe, die er eingekauft wurde, auch wieder verkauft bekommen. Dachten, das ist ja Wahnsinn. Und das ist ja Wahnsinn, dass er die Quote für einen Spieler rausgibt, der noch kleiner ist und keine Jahrhundertquote hatte. Ich glaube, man darf ihm jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er nicht direkt 10 Treffer macht. Wenn er nächstes Jahr 8-mal oder 9-mal trifft, dann ist das gut. ja, für einen A-Stürmer, der bei Union spielt und vielleicht nicht nur über den Kopfball kommt mit langen Bällen, dann ist das alles gut. Wenn nicht, haben wir ein Thema, ja, dass vielleicht der Spieler mit einer geringfügigen Passung für den Verein geholt wurde. Ja, ansonsten bleibt der Millionen-Marin und kann nur noch irgendwann verscherbelt werden.
Ja. Der Millionen-Marin. Ich bin echt sehr gespannt, weil ich kenne ihn natürlich als Connoisseur der kroatischen Liga, habe ich ihn da oft spielen sehen, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen. Und ich finde, er hat einfach schon noch die technischen Fähigkeiten. Man hat das gerade in dem Spiel gegen Hoffenheim gesehen, wie du gesagt hast. Ich hoffe, dass er da noch seine Leistung bringt, aber nicht am kommenden Samstag, da bin ich auch ganz ehrlich. Philipp, damit die Player to Watch nicht so ganz kroatenlastig werden, hast du jemand anders noch rausgesucht?
Tatsächlich hatte ich Wu Jong-Jong rausgesucht, weil der Captain Obvious Take, ehemalige bzw. ausgeliehene, treffen besonders gerne gegen den alten Club. Aber der ist verletzt, wird wahrscheinlich auch am Samstag wegen einer Knöchelblessur aussetzen. Also habe ich mich für den nächsten Captain Obvious Take entschieden, nämlich Freddy Rönner. Ja. Für mich schon lange einer der besten Bundesliga-Keeper in dieser Saison, zeigt das konstant, wenn er spielt. Interessante Statistik, hat 4 Spiele oder 5 mit Trainingsrückstand mit einer Ellbogenverletzung verpasst. Von diesen 5 Spielen verlor Union 4 und zwar sang- und klanglos. Ja. Und seit er wieder spielt, 10 Spiele, davon nur 3 verloren. Gut, da ist 0-6 gegen Dortmund dabei, aber die meisten anderen Spiele gewonnen, plus noch ein paar Unentschieden eingestreut und vor allem die Gegentorquote von Union ist extrem niedrig, wenn er im Tor steht. Ja. In diesen 10 Spielen, warte mal, ich zähle jetzt gerade mal durch.
Selten mehr als einen kassiert auf jeden Fall.
Richtig, genau. Die 6 in Dortmund, ansonsten eigentlich immer nur 1. Ja. Oder keins. Und das ist natürlich auch ein Verdienst der ganzen Mannschaft, aber eben auch des Herrn, der zwischen den Pfosten steht. Und das ist Freddy Rönner und der wird am Wochenende hoffentlich mehr als nur einmal hinter sich greifen. Aber dennoch ist es mein Spieler, den man im Augenmerk behalten muss, logischerweise.
Und Stichwort Elfmeter. Ich meine, Steffen, in Frankfurt zum Elfmeterkiller und Matchwinner avanciert, richtig?
Aber hallo. Ja. Da hatte ich das letzte Mal 200er Puls hier. Da war mein Kopf so rot wie das Trikot. Das war beachtlich. Die Eiseskette, die er beweist. Und der Mann ist wirklich ein Geschenk für den Verein. Ja. Wenn der in jüngeren Jahren früher gespielt hätte oder weniger mit Verletzungen zu tun gehabt hätte, wäre der nie nach Köpenick gekommen. Und es ist jedes Jahr die große Frage, kauft den einer weg? Ja? Oder hat man Zweifel, dass er vielleicht nicht für die ganz großen Dinger berufen ist? Dann freue ich mich, dass er noch ein Jahr bei Union dranhängt, weil er rettet uns safe 10 Punkte in einer Saison.
Ich bin tatsächlich, ich weiß noch, wie der damals von Brøndby in die Bundesliga kam. Oder,
ich glaube, direkt nach Frankfurt, glaube ich, kann das
sein? Ich glaube, erst direkt nach Frankfurt, dann war er auf Schalke und so. Und
ich meine auch, dass kurzzeitig über ihn diskutiert wurde, bevor er in die Bundesliga gekommen ist, ob er nicht für den VfB ein Kandidat
wäre. Genau, richtig. Ne? Der war beim VfB im Gespräch damals und deswegen hatte ich ihn immer so ein bisschen mit einem halben Auge weiterverfolgt. Und in den Stationen Frankfurt und Schalke hat es halt aus diversen Gründen nicht gepasst. Und auch Union letzte Saison, hätte ich gedacht, da waren schon noch ein paar so richtige Wackler-Spiele drin. Aber diese Saison sehr, sehr, sehr konstant, zeigt endlich, was er tatsächlich drauf hat. Und ich meine, der gute Mann ist jetzt halt auch für Torhüter, quasi nähert er sich seiner Prime. Er ist 32 Jahre alt, ja, der hat jetzt schon einiges gesehen, auch international entsprechend Erfahrung gesammelt, auch für Dänemark und so weiter und so fort. Und da kommt jetzt einiges zusammen, was zusammengehört, und das sieht man eben, wenn er spielt.
Womit wir bei der Personalsituation des VfB Stuttgart wären, Amin Aldakil nach seiner Sperre wieder eine Option. Nick Woltemade, gehen wir fest davon aus, wird gesperrt bleiben. Jeff Chabot musste verletzt ausgewechselt werden, Philipp, ist aber offensichtlich Entwarnung
gegeben. Ich gehe davon aus, dass er das rausgelaufen bekommt, das Eisbein über die Woche. Ja, und dann mit Aldakil die Innenverteidigung bildet. Aber genaueres wird uns der Trainer am Donnerstagmittag erst erzählen. 14 Uhr ist Pressekonferenz. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, gibt's vielleicht schon einen anderen Stand, den wir jetzt gerade nicht haben, weil wir sehr früh in der Woche aufnehmen. Insofern seht's uns danach. Und dann würde ich fast, also Stand jetzt, Ich habe auch noch kein Training gesehen diese Woche, aber würde ich fast dazu tendieren, dass ein gewisser Herr Undaf mal wieder eine Chance bekommt von Anfang an, um zu zeigen, dass es besser geht als das, was man bisher so in den letzten Wochen und Monaten von ihm gesehen hat. Allein schon, weil die personelle Lage es einfach ja fast gar nicht anders zulässt.
Dann müssen wir tippen. Ich würde direkt mal den Anfang machen, weil ich aus dem Freundeskreis angehalten wurde, nicht mehr zu oft auf Sieg zu tippen, weil es zuletzt immer schiefgegangen ist. Und als ich in Bochum 1-1 getippt habe, ging das gut aus. Deswegen sage ich auch jetzt Union VfB 1-1. Da bin ich abergläubisch.
Ich gebe dem Gast den Vortritt.
Gönne ich euch ein Tor? Ich sag, wir ziehen das 2-1.
0-0. Nichts wird da passieren. Ja, das Einzige, was ins Schwarze treffen wird, ist unsere Strichanzahl auf dem Deckel, die wir am Abend nach dem Spiel in irgendeiner Kneipe.
Und bei 0-0 ist der Spielbericht schneller getippt, meinst du?
So ist es, genau, richtig. Genau.
Ganz uneigennützig, Herr Meisel, beim Tippen mit Blick auf den Dienst am kommenden Samstag. Wir freuen uns, es wird, glaube ich, ein richtig cooles Wochenende. Wir wünschen allen, die nach Berlin reisen, um einfach auch schon mal ein bisschen das Flair in der Stadt zu genießen, so einen Monat davor. Eine gute Anreise, viel Spaß beim Spiel. Steffen, tausend Dank, wie immer, dass du dir die Zeit genommen hast. Das erhält uns tatsächlich ganz, ganz oft, weil es einfach das belegt, was wir versuchen, immer so ein bisschen gefühlig darzulegen. Aber wenn du uns da noch mal so ein bisschen Zahlen lieferst, ist das immer großer Sport.
Wie gesagt, mir immer ein inneres Blumenpflücken, bei euch zu sein und einen Einblick in meinen Datenwahnsinn zu geben.
Ich hätte noch eine ganz kleine Housekeeping-Anekdote loszuwerden. Auch schon mit Blick auf Berlin. Es gibt wahrscheinlich für alle, die nach Berlin reisen, rund ums Pokalfinale, eine Mein VfB x VfB im Ländle Prenzlberg Version. Das heißt, wir machen ein Pubquiz irgendwo in Berlin. Wir haben noch keine Location, aber wir werden eine kriegen. Und das nächste Pubquiz aber, das findet schon am 28.04. statt, diesmal in Heilbronn. Wir packen euch den Link in die Shownotes, könnt ihr euch drüber anmelden, um dann mit und gegen andere VfB-Fans zu quizzen an dem Abend. Wie immer führen der Holger Laser und ich durchs Programm. Fragen habe ich schon ausgesucht, wird spaßig. Wer also seine Fachkenntnis und Kompetenz unter Beweis stellen möchte hinsichtlich des Vereins für Bewegungsspiele von 1893, der darf da gerne kommen.
Und dazu natürlich wie immer, folgt uns, wo ihr uns folgen könnt, gebt uns Sternchen und Daumen hoch, wo auch immer ihr es tun könnt. Und unser Abo-Angebot, das wir jetzt auch schon in ein paar Wochen beworben haben, das packen wir euch auch noch in die Shownotes, alle Infos da dazu. Wir gucken, dass wir das Wochenende alle zusammen unfallfrei überstehen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn der VfB in Berlin gespielt haben wird und dann am Freitagabend den ersten FC Heidenheim empfängt. Steffen, tausend Dank.
Macht's gut, sportfrei.
Bis nächste Woche.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.